Ich freue mich, dass wir heute weiterfahren in unserer Predigtserie. Es ist die siebte. Wir schauen 8 Prinzipien an, wie Gott unser Leben möchte prägen, wie er möchte unseren Glauben wachsen lassen, uns reifen lassen möchte. Und das Thema von heute ist, wie wir schon so mega gut aufgenommen haben, das Tempo drosseln. Und Claudia hat es gebetet, in die Ruhe, Gelassenheit kommen. Eigentlich kann man es auch anders übersetzen, das Thema von heute. Nicht nur das Tempo drosseln, sondern die Ruhe finden bei Jesus. Und wir werden anschauen, was das bedeutet, wie das geht und wie die Ruhe wirklich aussieht. Wir werden in Kürze auf Matthäus 11 kommen. Ihr dürft es gerne schon aufschlagen, wenn ihr wollt. Aber ich habe zwei Zettel auf dem Stuhl gehabt heute, das Rotes und das Grünes. Das dürft ihr jetzt gerne mal zücken. Ich möchte nämlich anfangen mit ein paar Fragen oder ein paar Aussagen. Und du darfst für dich entscheiden, trifft das eher nicht auf mich zu? Ja, nein, dann ist es rot. Oder trifft es eher auf mich zu, dann grün? Und jetzt am Anfang ist es so, ich lade euch ein, das öffentlich zu bekennen. Also so, nicht einfach so anheben für sich, sondern dürft es ganz weit aufstrecken, ausnahmsweise heute. Für die ersten drei Fragen dann die oder Aussagen, die anderen lassen wir dann sein und dürfen auch ein bisschen rumschauen. Jetzt ist es mega gut, die zuhinterst gehockt sind, die haben nämlich den Überblick. Aber das heisst, die zuvorderst gehockt dürfen ab und zu auch so einen Scheuchenblick über die Schulter machen, was dann die anderen so machen. Ja. Also das dürfen wir heute. Ich tue mich auch outen in diesem Sinn. Also, drei Aussagen. Ich fange an mit der ersten Aussage. Trifft es entweder eher auf dich zu oder eher nicht? Die erste: Ich habe verstanden, was ich jetzt tun sollte. Ja, mehr oder weniger positiv. Zum Teil gibt es sogar noch, das ist eigentlich nicht ganz richtig, so rot und grün gleichzeitig, aber ist okay. Zweite Aussage. Ich frage mich, wie lange die Predigt wohl geht. Gut. Nächste Aussage. Jetzt geht es auf das Thema hin. Ich habe ständig zu wenig Zeit. Und jetzt die nächsten Aussagen. Da müsst ihr nicht mehr aufheben. Das sind jetzt die, die so aufs Thema hingehen. Viertens. Ich bin immer in Eile. Ich habe immer etwas zu tun, immer los, immer unter Druck. Fünftens, immer wieder äußere ich vorschnelle Meinungen oder Urteile über andere oder über anderes. Trifft es eher zu oder eher nicht? Und sechstens, ich mache mir häufig Sorgen, das habe ich zwar nicht da, aber ist auch gut. Kannst du sie einblenden? Ich rede meistens mehr, als dass ich zulasse. Zumindest im jetzigen Fall. He? Trifft es eher zu, eher nicht. Ich glaube, die Aussagen die haben etwas damit zu tun, wo wir zur Ruhe gekommen sind in unserem Leben. Und ob wir aus der Ruhe rausleben und ich glaube aus der Ruhe von Gott her rausleben. Und lasst uns jetzt zusammen anschauen, Matthäus 11, Vers 28 bis 30, was Jesus da dazu sagt. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vers 30 noch am Schluss. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die den Luther-Text kennen, die wissen, dass ich da etwas gemacht habe, was ich eigentlich nicht darf. Darum sage ich es jetzt auch gerade vorweg. Luther übersetzt Vers 28, ich will euch erquicken. Aber das gleiche Wort braucht wie unten, einfach im Verb. Ich will euch Ruhe geben. Jesus sagt, ich möchte dir Ruhe geben. Heute Morgen Ruhe geben, ich möchte dein Leben Ruhe geben. Und ich möchte drei Punkte anschauen, Wo finden wir Ruhe? Wie finden wir Ruhe? Und was findest du in der Ruhe? Wo, wie und was du in der Ruhe findest. Zuerst also, wo findest du Ruhe? Und ich nehme gerade nochmal eine andere Übersetzung für Vers 28 und den schauen wir jetzt zusammen an. Wo finden wir Ruhe? Vers 28 nach der Neues-Leben-Übersetzung heißt: Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Jetzt, es wird oftmals gesagt, Glaube beziehungsweise Religion oder auch das Christentum ist eigentlich nur für Schwache da. Ein Rücken fürs Leben. Für die, die nicht mögen, für die, die nicht können, für die, die nicht selber zu Schlag kommen, für die braucht es einen Glauben. Der Erste, gesagt hat, ist natürlich ein Kommunist gewesen, der Karl Marx. Also nicht natürlich ein Kommunist, das sind genau andere, aber es war der Karl Marx gewesen mit dem Kommunismus, den er prägt und erfunden hat oder vor allem publiziert hat. Aber das ist immer wieder eine Aussage. Die ist auch mir begegnet im Gymnasium. Mathis, die glauben, oder du glaubst nur, weil du sonst nicht durchs Leben kommst. Und ich weiss es nicht. Ich habe für mich den Eindruck, nein, ich könnte auch durchs Leben kommen ohne Jesus. Ganz ehrlich. Frag dich das mal, könntest du auch ohne Glauben durchs Leben kommen? Ich für mich, ich glaube das. Ja, ich vermute, ich könnte das. Aber für mich ist Christentum nicht nur einfach, weil ich auch schwache Seiten habe. Und ich glaube, dass das gar nicht der Inbegriff dafür ist, ob jemand zum Glauben kommt oder Jesus glaubt oder sonst eine Religion pflegt, weil er schwach ist und sonst nicht durchs Leben kommt. Aber das ist eine Standardaussage von der heutigen Zeit. Gerade jüngst in den Medien sehr bekannt, der Philosoph Daniel Dennett, ein US-amerikanischer 70-jähriger Philosoph. Jetzt kann man gerade, wenn Sie auf die Internetseite von der SRF gehen, in der NZZ, er wird gerade völlig zitiert, ist ein Hype. Er selber, Atheist, Darwinist, sagt, ich glaube nicht an Gott. Und er sagt Folgendes, obwohl er sagt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, wir können tatsächlich niemals sicher sein, dass es Gott nicht gibt. Das gesteht er ein. Wir können nicht sicher sein, dass es Gott nicht gibt. Dennoch sagt er, wir müssen nicht an ihn glauben. Und warum? Weil er sagt, ja, früher hat der Glaube die Religion Nutzen gemacht. Oder es hat Zusammenhalt gegeben, sagt er. Oder es war so ein evolutionärer Prozess gewesen. Am Anfang hat man die Religion gebraucht, dass wir überhaupt zusammenleben können und so weiter. Aber er sagt, heute sind wir in einer Zeit, wo wir viel weiter sind. Und er sagt, heute sind wir einen großen Schritt weiter und sollten uns von der Krücke der Religion befreien. Er sagt auch, im Grunde genommen, eigentlich Religion oder christlicher Glaube, Jesus ist einfach für Schwache, für die, die nicht durchs Leben können, die brauchen eine Krücke. Und jetzt, ich möchte nochmal unseren Text genau anschauen, was Jesus sagt. Er sagt, neues Leben, dann sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Jetzt könnte man als erstes sagen, ja, das ist ja genau das, was Jesus sagt. An anderer Stelle sagt er explizit, ich bin gekommen für die Kranken, nicht für die Gesunden. Ja? Und da sagt er ja auch, die, die müde sind, die schwere Lasten haben, also man könnte sagen, die schwach sind. Ich bin der Meinung, das ist nicht das, was Jesus sagen will. Und darum müssen wir die zwei Wörter anschauen, müde sein und schwere Lasten tragen. Wer betrifft das? Das Wörtchen für müde sein, das heisst eigentlich, anders übersetzt, die viel zu tun haben und die am Leben und am Tun müde geworden sind. Und nicht im Sinn von, jetzt mögen sie nicht mehr, sondern jetzt haben sie genug. Jesus redet nicht davon, dass all die schwach sind, sollen zu ihm kommen, sondern die genug haben. Die genug haben. Ironischerweise ist meistens so, die genug haben, genug Geld, die nicht gerade zu Jesus springen. Aber Jesus will noch viel mehr sagen. Er sagt, die genug haben von den Optionen, die es gibt, und gemerkt haben, alles befriedigt mich nicht. Die genug haben von allen Anschauungen, die man wählen kann, und irgendwie nicht wissen, ja, welches trifft jetzt zu, was kann man wählen. Oder heute in der Schule läuft es so, du kommst alles vorgelegt über und man sagt, ja, wähl du aus. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht, so ist es auch im Studium gegangen, selbst in der Theologie, mit alles ausgelegt bekommen, der systematischen Theologie. Und dann hat es im Grunde genommen geheißen, jetzt wähl du aus, was du das Beste findest. Also so einfach ist es nicht, vor allem an der STH nicht. Aber an der Universität ist das so gegangen. Sind alle Optionen gezeigt und dann jetzt wähl du aus. Ist eigentlich egal, Hauptsache du wählst aus. Und jetzt sind die genug haben vom Auswählen und merken, irgendetwas füllt es nicht. Der C.S. Lewis, der Erfinder von Narnia, der im Kino gekommen ist, der ist an dem Punkt in seinem Leben gestanden, der hat alles gekannt, die ganze griechische Mythologie, alle Religionen, und er hat gemerkt, ich habe genug von allem, es macht alles nicht so Sinn. Das Erste, eigentlich heisst nicht, die müde sind, die schwach sind, sondern die alle Optionen angeschaut haben und irgendwie merken, es befriedigt nichts. Was befriedigt denn? Und dann heisst die schwere Lasten tragen. Das Wort für Lasten, das ist eigentlich für Frachtschiffe gebraucht worden, dazu mal, wo übers Mittelmeer gezogen sind. Die belastet sind, oder für unterdrückte Völker, wenn man ihren Tribut eingeholt hat. Der Tribut ist übersetzt worden mit Lasten. Vielleicht merkst du in deinem Leben, dass gewisse Sachen Tribut von dir zahlen. Fordern. Etwas, was dich belastet. Das, was von dir fordert, wo immer sagt, du musst, jetzt leist. Man kann eigentlich das anders übersetzen. Dass Jesus sagt, die genug haben von allen Optionen, merken, ich bin nicht ausgefüllt, und die ständig unter Druck sind. Und ich glaube, Druck, das ist das Thema Nummer 1 heute. Wir haben Machensdruck, wir haben Erfolgsdruck, wir haben Statusdruck, wir haben 20 Minuten Druck. Also ich habe 20 Minuten, das ist einfach meine persönliche Erfahrung. Ich kann 20 Minuten nicht lesen, ohne Druck zu bekommen. Vor allem die letzten Seiten, oder? Ich habe das Gefühl, ich muss auch so sein. Facebook-Druck, Instagram-Druck, immer muss ein Special-Profilbild haben, ein neues Profil, immer der Druck, das merken wir vielleicht gar nicht bewusst. Aber das ist das, was Jesus sagt, nicht die schwach sind, sondern die genug haben. Und der angriffige Punkt von Jesus ist eigentlich nicht das, was jetzt sagen wir Karl Marx oder Daniel Dennett ansprechen, sondern dass sie sagen, die einfach schwach sind, sondern das Krasse ist, was Jesus sagt, ist, komm zu mir. Also nicht zu mir, komm zu Jesus. Komm. Das ist nämlich die krasse Aussage. Jesus sagt, die genug haben, die alle Optionen kennen, alle Religionen, die das Leben kennen, alle Anforderungen, alle Druck, bei mir findest du Ruhe, komm zu mir. Das ist die krasse Aussage. Alles andere ist Beigemüse, ob jetzt schwach oder gesund oder krank oder was auch immer. Das ist gar nicht so schwierig an unserem Text. Das Schwierigste an unserem Text ist das erste Wort, wo Jesus sagt, komm zu mir. Wieso? Weil Jesus sich da zum Inbegriff von der Ruhe macht. Er sagt, wo du in der Welt Ruhe findest, das ist nur bei mir. Das sagt Jesus. Er sagt da nicht, ich bin ein mega guter Lehrer. Und wenn du ein bisschen auf mich und die Bibel, dann hast du es gut. Ich bin nicht einfach ein Prophet, sagt Jesus, sondern ich bin der Gott, der auf die Welt gekommen ist. Das ist die krasse Aussage. Der Bono, er ist Leadsänger von der Band U2. Ich weiss, ich habe sie selber nicht gekannt und sie ist schon out of mode, aber es gibt ein paar, die sie kennen, oder? Ja, super, ja genau. Leadsänger von der Band U2, er wird als einer von unter den 100 grössten Rocksänger gehandelt, momentan von dem Magazin Rolling Stones. Er ist eigentlich auf Platz 30 genau genommen. Er ist bekennender Christ, er hat immer gesagt, ich glaube an Jesus, dass er der Sohn von Gott ist. Ich glaube an die Auferstehung, dass Jesus gestorben ist und mausetot ist gewesen, also nicht einfach irgendwie ein Scheintod. Er ist auferstanden als Sohn von Gott. Und dann hat er ein Interview müssen geben in dieser Zeitschrift von Rolling Stones und wir haben ihn gefragt, Bono, es ist doch gut, wenn man Jesus als grossen Lehrer sieht, wie der Konfuzius oder der Mohammed oder sonst irgendwelche Philosophen oder grossen Lehrer. Aber ist es nicht ein sehr weit hergeholt, zu sagen, er ist der Sohn von Gott? Und dann hat der Bono in dieser Zeitschrift Folgendes gesagt, und das ist jetzt ein längeres Zitat, ich hoffe, darum sind wir jetzt zur Ruhe gekommen, oder? Dass wir aber in der Ruhe nicht einschlafen. Ein längeres Zitat, aber er sagt etwas absolut Cooles. Er sagt, also die Frage, ist es nicht ein bisschen weit hergeholt, zu sagen, Jesus ist der Sohn von Gott? Nein, für mich überhaupt nicht. Schau, die säkulare Reaktion auf die Geschichte von Jesus war, er war ein großer Prophet, ein hochinteressanter Mann, ein Prophet wie zum Beispiel Elia, Mohammed oder Konfuzius. Also er sagt, eben, wenn man über Jesus redet, dann sagen viele, ja, das war einfach ein grosser Lehrer gewesen, oder ein Prophet, eben wie Konfuzius, Elia und so weiter. Einfach ein interessanter Mann, der Gutes gesagt hat. Dann sagt er, der Bono, aber das lässt Jesus uns nicht durchgehen. Er lässt uns nicht von der Angel. Jesus sagt nämlich, nein, ich behaupte nicht, ein Lehrer zu sein. Nennt mich nicht einen Lehrer. Sogar Zitat aus der Bibel. Nennt mich nicht Lehrer. Nennt mich nicht einen Propheten, sondern ich sage, ich bin der Messias. Ich sage, ich bin der Mensch gewordene Gott. Das ist das, was Jesus da sagt. Komm zu mir. Mit dem sagt er nichts anderes. Ich habe einen Anspruch, den kein anderer Religionsgestifter hatte. Mohammed hat nie gesagt, kommt alle zu mir und findet Ruhe. Sondern er hat gesagt, lebt so wie ich und dann findet ihr Ruhe. Ich bin der Mensch geworden, oh Gott. Und die Leute sagen, so sagt jetzt der Bono, nein, bitte Jesus, sei einfach nur ein Prophet. Einen Prophet können wir verkraften. Man bleibt also mit der Wahl zurück, sagt jetzt der Bono, dass Jesus entweder war, wer er behauptet zu sein, oder er war ein Spinner. Entweder ist Jesus das, was er sagt, dass er der Sohn von Gott ist, oder dann ist er einfach ein Spinner. Wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, ob du es verstanden hast, aber der Bono sagt, wir können nicht einfach sagen, Jesus ist ein guter Lehrer gewesen oder ein weiser Lehrer. Weil Jesus hat viel Krasseres behauptet. Er hat gesagt, ich bin Gott. Und entweder stimmt das, er ist Gott, oder er ist ein Spinner gewesen. Ich hoffe, man versteht es. Aber Jesus lässt nicht einfach durch, dass du kannst sagen, er ist einfach ein weiser Mann gewesen. Vielleicht hast du bis jetzt in deinem Leben gedacht, ja, Jesus ist einfach wirklich, ja, ich meine, das Christentum hat mega viel geprägt, kulturell, wirtschaftlich, das ist alles im christlichen Oberland entstanden. Es ist einfach eine gute Lehre, eine gute Philosophie. Aber Jesus sagt dir heute Morgen, nein, ich bin mehr als einfach ein guter Lehrer. Ich will, dass du zu mir kommst. Aber eigentlich ist es eine mega coole Einladung von Jesus. Er sagt nämlich, komm einfach so. Er hat im Text nicht gesagt, komm und zahl mir zuerst etwas. Komm und gib zuerst den Zehnten. Komm, bring zuerst etwas mit. Komm, verändere dich zuerst. Oder komm, aber mach das und das. Das steht alles nicht. Sonst heisst es, ist eine mega Einladung, das Komm. Es ist eine mega krasse Aussage, aber es ist die Einladung. Komm einfach zu Jesus. Wo findest du Ruhe? Bei Jesus findest du Ruhe. Das Zweite, wie findest du Ruhe? Und jetzt wird es mega spannend. Wie findest du Ruhe? Jesus sagt ein Wörtchen. Komm. Das Wörtchen, das braucht er genau dreimal in der Bibel. Nämlich braucht er das Wörtchen «Komm» das erste Mal, wo er seine Schüler beruft. Sie sind noch ein bisschen am Fischen, ihre Arbeit, gerade dort, wo sie jetzt sind, und er ruft Jesus «Komm». Und ich möchte dir das erste Mal als erstes heute Morgen sagen. Jesus hält dich immer in deinem Alltag ab. Du hockst jetzt zufälligerweise da. In dem jetzigen Moment ruft Jesus «Komm» zu mir. Dann hat er es ein zweites Mal gesagt. Das ist in unserem Text. Wo er gesagt hat, die merken, hey, ich will es mit dem Jesus versuchen, dann sagt Jesus, komm wirklich zu mir. Und dann sagt er es noch ein einziges Mal, ein drittes Mal. Das war nämlich der, wo er seine Schüler ausgesendet hat. Und dann sind sie zurückgekommen. Markus 6, Vers 30 bis 31 möchte ich lesen. Da sagt Jesus das dritte Mal. Und die Apostel, das sind eben die Schüler, die Freunde von Jesus, die Jünger versammeln sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt, ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Das Interessante ist, Jesus hat immer in die Öde gerufen. Er hat immer an einsamen Ort gerufen, dort wo du allein bist. Das ist das Wüstenprinzip in der Bibel. Weil alle grossen Gottesmänner und Gottesfrauen in der Bibel und in der ganzen Kirchengeschichte, die haben eine kürzere oder längere Wüstenzeit erlebt, wo sie allein waren mit Jesus. Und ist dir schon mal aufgefallen, wenn du die Geschichte von Jesus liest in der Bibel, wie viel er in die Wüste oder in die Öde geht? Was ist das erste Ereignis von Jesus berichtet, wo er mit 30 seinen Dienst anfängt? Er geht 30 Tage in die Wüste. Wo hat der Jakob die Vision von Gott gehabt, wo er einen Himmelsleiter hat gesehen und Engel und runtersteigen? Eine intime Begegnung mit Jesus, mit Gott. Das war in der Öde, in der Wildnis. Wohin hat Gottes Volk Israel geführt, als allererstes, als er sie aus Ägypten befreit hat? 2 Jahre plus 38 Jahre in die Wüste. Wo hatte David die intimsten Begegnungen mit Gott gehabt? Zuerst bei den wilden Tieren und nachher dann 17 Jahre in der judäischen Wüste, wo er vor dem Saal davor ist gegangen. Nämlich, ich kann sagen, 75 Psalmen sind ja von David, genau die Hälfte vom Psalter. Die meisten sind aus der judäischen Wüste geschrieben worden. Wo ist der Paulus hingegangen, nachdem sich der Paulus bekehrt hat? Steht in Galater 1, Vers 15, er ist zuerst in die sinaitische Halbinsel gegangen, in die Wüste, 3 Jahre lang. Das ist das Wüstenprinzip der Bibel. Und wir sehen das durch die ganze Kirchengeschichte. Und ich habe bei mir festgestellt, und wenn ich schaue, es gibt ein Prinzip von Gott. Wer mit Gott lebt, der wird früher oder später entweder aus eigenem Antrieb immer wieder die Wüste suchen, die Ruhe bei Gott, oder Gott wird ihn in die Wüste führen. Wo er ihm mal alles wegnimmt, um zu zeigen, dass wir alles haben bei Gott. Wieso in die Wüste? Weil in der Wüste gibt es nur 3 Sachen. Nämlich Sand, du und Gott. Und nur 2 davon sind attraktiv. Das ist das Wüstenprinzip. Gott kann dir manchmal Sachen nur dann in die Seele legen, wenn er dir alles aus der Hand nimmt, wenn du nichts mehr da hast. Und vielleicht wirkt für dich das ein bisschen krass, ja, wow, komm, geh in die Wüste, such Ruhe. Aber es ist meine Einladung heute Morgen. Weil das Komm, das ist eigentlich gar kein Befehl von Jesus, sondern eine Befreiung. Weil das Wörtchen «komm» im Deutschen ist es ein Verb in Befehlsform. Also «kommt», «komm», «Befehl», Ausrufezeichen machen wir hinten dran. Im Griechischen ist es ein Adverb. Das ist ein mega spannender Unterschied. Es ist kein Verb, sondern es ist eigentlich, könnte man es übersetzen mit «auf» oder «los». Also so «Achtung, fertig, los». Und ich habe, also «Achtung, fertig, los», in den seltensten Fällen habe ich das als Druck oder als Befehl erlebt, sondern als Befreiung. Oder ich bin in Startposition gegangen, ich wollte immer der schnellste Kulmer werden. Das hat es bei uns gegeben, ich weiß nicht, ob es das auch noch gibt. Also im Aargau, wo ich aufgewachsen bin, hat man immer geschaut, wer der schnellste ist. Ich bin nie der schnellste geworden, also immer versucht. Oder? Immer am Tag vorher bin ich üben, dass ich nur schnell bin. Dann mache ich Achtung, fertig, oder? Und ist man in dieser Position. Und das ist die mühsamste Position, weil die ganze Energie geladen ist. Und dann ist Losbefreiung. Und Jesus sagt eigentlich nicht «komm», sondern sagt «auf». Los! Gottes Gebot sind nie Befehl, sondern immer Befreiung. Sie möchten dich ermutigen. Das Wüstenprinzip ist nicht, oh meine Güte, dummerweise bin ich heute in der Predigt gewesen, oder? Ich habe mich ja eh schon gefragt, wie lange das sie geht. Und jetzt heisst es noch, komm, geh in die Wüste. Nimm dir Zeit mit Gott. Ich möchte dich einladen, das als Befreiung vielleicht zu sehen für die kommende Woche. Und zwar, ich möchte dich zu Folgendem einladen, dass du in dieser Woche jetzt dir 30 Minuten nimmst. Vielleicht sagst du auch 10 Minuten, ist für mich genug. Aber 30 Minuten außerordentliche Zeit machst, wo du an einen einsamen Ort gehst, nur für dich. Und Zeit hast mit Gott. Nicht die normale Zeit, die du sonst machst, wenn du Zeit hast mit Gott, wo die Bibel liest, morgen früh oder am Abend. Sondern dass du sagst, also diese Woche plane ich in meine Agenda 30 Minuten, wo ich einfach weggehe. Irgendwo an einem Ort. Und Zeit haben, besondere Wüstenzeit. Nicht die am Morgen früh, sondern die, die ich mir rausnehme, die ich anders vielleicht liegen lasse. Ich habe das selber gemacht, diese Woche, wie ich gesagt habe, ja, also wenn ich schon darüber predige, dann mache ich es mal im Voraus, nicht erst im Nachhinein, dass ich auch weiss, wie es sich anfühlt. Und ganz ehrlich, bei mir hat es sich nicht so erwecklich angefühlt. Es ist halt ein bisschen, ja, ich mache es halt, weil ich es so predige. Aber es hat einen Moment gegeben dort, ich habe dann ein Zettel genommen und ich habe mir Punkte aufgeschrieben. Wenn ich wieder jedoch kann, ich darf Punkte aufschreiben für die, tue ich beten bis Ende März. Es sind 4 Punkte geworden. Und das war für mich so ein besonderer Moment gewesen. Ich glaube, ich hätte den nicht gehabt unter der Woche, wenn ich sonst meine Zeit mit Gott gehabt hätte. Ich habe das Zettel genommen und 4 Punkte aufgeschrieben. Für die bete ich jetzt fast jeden Morgen. Für die Punkte bis Ende März. Das ist das, was Gott mir in meine Seele geleitet hat. Und ich hoffe, er leitet es mir nachher dann in die Hände. Ich glaube, das ist das Wüstenprinzip. Zuerst muss Gott uns etwas in die Seele legen, dass er es uns dann auch in die Hände nehmen kann. Nicht, dass wir es zuerst ergreifen und sagen, ich muss es haben, ich will es haben. Sondern, dass wir offene Hände haben für Jesus. Das Wüstenprinzip. Ich möchte dich einladen, diese Woche das vielleicht als Chance zu nehmen. Einfach mal 30 Minuten wegzugehen. Irgendwo hin. Irgendwo, wo nichts mehr ist. Und bei jedem läuft das anders. Ich nehme meistens ein Buch mit oder die Bibel. Ich mache das auch sonst. Ich gehe manchmal ins Gebetshaus auf Amden. Also manchmal erst auf einmal. Aber dann gehe ich öfters mal, das mache ich wirklich öfters, mal weg. Ich gehe dann meistens in einen Kaffee, wo ich meine Ruhe habe. Ich kann mich gut abschotten, auch wenn ein bisschen rundum etwas läuft. Und dann habe ich einfach meine Zeit mit Jesus. Ich lese ein bisschen etwas im Buch, ich bin einfach still, ich lese die Bibel. Mach das auf deine Art und Weise. Der grösste Fehler, den du machen kannst, ist, ich mache es genauso wie der Mathis. Vor 2 Wochen habe ich ein Zitat von Oswald Chambers gebracht, wo er gesagt hat, lass Gott mit den anderen genauso kreativ sein wie mit mir selber. Das heisst, mach es nicht so wie ich, aber mach es so wie ich. Also im Sinn von, probier es mal aus, aber du musst es nicht so machen, wie du musst nicht in Starbucks gehen, oder? Vielleicht hast du Kaffee ohne Ende genug, weißt du gar nicht, oder? Mach es so wie du, aber geh vielleicht 10 Minuten. Vielleicht heisst es bei dir noch 3 Minuten. Ist egal. Aber such die Wüste bei Jesus. Such das. Weil die das gehört haben bei Jesus, was hätten die gedacht vielleicht? Wo Jesus sagt, kommt zu mir, ich will ausruhen. Die einen werden wahrscheinlich denken, Jesus ist schon ein bisschen autoritär. Komm. Also vielleicht haben sie es auch als Befehl gehört. Obwohl es eben kein Befehl war, sondern Befreiung. Sie sagen, ja, Jesus, das ist schon ein bisschen überheblich, was du da von dir sagst. Wir sollen zu dir kommen, wenn wir genug haben, wenn wir finden, alles andere bringt nichts. Dass du sollst Gott auf dieser Erde sein. Also ist schon ein bisschen, Jesus, was verlangst du eigentlich? Also ein bisschen krass, oder? Oh, ich muss jetzt mega Gas geben. Vielleicht denkst du auch so, ja, Mathis, jetzt so, komm. Nein, ich möchte dich einladen, eine Befreiung zu erleben in dieser Woche. Und zu sehen, dass Gott dir möchte etwas schenken möchte. Dass er dir etwas möchte geben, das dich pusht und nicht, das dich presst. Etwas, das dich fördert und nicht hindert. Komm und lebe das Wüstenprinzip aus. Und nicht, wie es schon mal gemacht hast und es nicht funktioniert hat. Oder es klingt ja so ein bisschen wie der Sabbat. Der 7. Tag sollst du ruhen. Oder? Das ist genau die gleiche Aussage. Am 7. Tag sollst du ruhen. Das ist in der Bibel steht auch irgendwo. Und man denkt, ja, funktioniert irgendwie nicht, ist komisch, oder? Und man weiss die ganze Geschichte aus der Kirchenlandschaft. Der George Washington ist eigentlich schon unterwegs als Präsident der USA, selber eigentlich ein frommer Mann. Und dann ist er nach Pennsylvania gekommen, wollte weiterreiten. Dann hat man gesagt, du darfst nicht mehr weiterreiten, weil es ist Sonntag und am Sonntag tut man nicht reiten. Ja, das war so. In New York gibt es ein Krankenhaus, das vor allem von jüdischen Ärzten bedient ist. Und am Sonntag werden dort Lift auf Dauergang geschaltet und die Türen öffnen sich von allein. Wieso? Damit die Juden nicht den Knopf drücken müssen, weil das wäre Arbeit, oder? Und wenn du am Sonntag dort einen Lift gehst, das ist das Beste, dann musst du immer am Sonntag ins Spital gehen, dann musst du gar nicht anstehen, du musst gar nicht drücken. Der Lift kommt, kannst rein und wieder raus, wo du willst. Und ich habe das Gefühl, aufgrund von dem haben wir die Freude am Ruhen verloren. Weil wir finden, es ist alles so eingeengend. So muss man es machen und so. Und ich möchte sagen, nein, mach es so, dass es für dich befreiend ist. Mach es nicht so, dass es für dich ist, oh, mühsam, jetzt muss ich da noch Wüstenprinzip, oder? So, mach es so, dass du kannst es so erleben. Auf deine Art und Weise, dass du Gott spüren darfst. Dass es für dich stimmt, für dich ganz persönlich. Weil ich glaube, das will Jesus sagen. Er will sagen, ich möchte dir das geben, was zu dir passt. Jetzt schauen wir Vers 29 bis 30 an. Wir haben gesehen, wo finde ich Ruhe? Komm zu Jesus. Wie? du musst irgendwo mal in die Wüste gehen. Mal ganz allein du und Jesus. Und jetzt, was findest du in der Ruhe? Da heißt Vers 29 bis 30, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich muss etwas ehrlich sagen, ich hatte diesem Text immer mega meine Probleme gehabt. Weil Jesus lässt uns ein, er will uns Ruhe geben und er sagt, alle die, die Lasten haben, sollen zu ihm kommen. Aber was macht Jesus? Er legt uns wieder eine Last auf. Klar sagt er noch leicht, aber also Joch klingt für mich nicht so gerade sehr befreiend. Das ist eher, für mich klingt das belastend. Ich habe mir gedacht, das regt mich irgendwie auf. Jesus sagt zwar, er will uns Ruhe geben, eigentlich will er uns das Joch abnehmen, aber dann haut er uns wieder ein Joch drauf. Also haben wir eigentlich gar nicht gewonnen, oder? Ob ich jetzt mit dem Joch rumlaufe, also mit dem spielt eigentlich keine Rolle, mit dieser Last oder mit dieser. Ich habe mich immer ein bisschen daran gestört. Bis ich jetzt in der Vorbereitung zu dieser Predigt etwas entdeckt habe. Jesus sagt auch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es gibt eine ganz frühe christliche Tradition, die geht ins erste Jahrhundert nach Christus. Also gerade ins Jahrhundert, in dem Jesus selber gelebt hat. Und die Tradition sagt, Jesus sei der beste Ochsenbauer gewesen in Galiläa. Du denkst, ja, wieso denn das? Er war doch Sohn Gott gewesen, oder? Hat doch vor allem gelehrt. Am Anfang ist er ja Zimmermann gewesen. Das ist eigentlich eine falsche Übersetzung. Er war eigentlich Holzhandwerker gewesen. Das wäre die richtige Bezeichnung. Er hat alles gemacht aus Holz. Tisch, Stuhl. Er war auch Zimmerer gewesen. Also er hat auch Dachbalken gemacht. Alles ist einfach alles, was mit Holz ist. Und man sagt, er sei der beste Ochsen. Hersteller gewesen. Wir hatten Jochhersteller für die Ochsen gewesen. Und die Joch für die Ochsen hat man aus Holz gemacht. Und zwar hat man zuerst das Mass genommen an der Ochsen und dann hat man aus Holz ihr Joch geschnitzt. Dann hat man es wieder aufgelegt und dann hat man es passend gemacht. So, dass es schön die Kontur vom individuellen Ochs abbildet. Und so sagt Jesus, mein Joch ist sanftmütig, eigentlich sagt er Christos im Griechischen, das heisst passend. Also so wie wenn ich beim Zahnarzt bin, ich weiß, ich möchte schon lange wieder mal zum Zahnarzt gehen, aber ich weiß schon meine Antwort, was ich sage, wenn er mich fragt, warum ich so lange nicht beim Zahnarzt gewesen sei. Wenn er mich das fragt, wenn sind Sie das letzte Mal beim Arzt gewesen, dann sage ich ihm dann einfach, ja, wenn sind Sie das letzte Mal in der Kirche gewesen. Also ja, aber es ist so, oder, da kommt man die Zahnfüllung über. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, am Schluss nach dieser Zahnfüllung, nach dem Report und alles, es passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, aber ich habe immer am Anfang das Gefühl, ich beiße nicht schräg, es stimmt nicht. Ich habe immer gedacht, der macht denn seine Arbeit so schlecht, oder, der Zahnarzt? Also kennt das, das könnte man jetzt auch so rot-grün, kennt das jemand so? Es passt irgendwie nicht, ja genau. Aber das Interessante ist, das hat wahrscheinlich mit der Füllung zu tun, ich bin eben nicht Zahnarzt, es passt nach dem Schluss endlich perfekt. Das gleicht sich dann an, das ist genau das. Es ist mega wohl. Und das ist das, wie Jesus sagt, er gibt uns ein Joch, das passt. Wie er sagt, schlussendlich im Leben hast du immer ein Joch. Du hast immer etwas, das dich belastet. Aber du kommst bei Jesus das über, was für dein Leben passt, weil er dich kennt, weil er Gott ist. Du kommst das über, was zu dir gehört. Er sagt, und meine Last ist leicht. Es ist einmal ein Mann, das ist eine Geschichte, auf der Straße und da hat er einen Bub gesehen, der einen jüngeren Bub auf dem Rücken getragen hat. Dann ist der Mann zu denen gegangen und hat so zu dem, der getragen hat, gesagt, boah, das ist schon eine Last, die du da rumzuschleppen hast. Und dann sagt der Bub, nein, das ist keine Last. Das ist nämlich mein Bruder. Das, was man liebt, ist keine Last. Jesus gibt uns eine Last, die leicht ist. Das heisst, er gibt uns etwas, das passt, wo wir werden lieben. Und darf ich ein Versprechen machen heute Morgen? Ich glaube, Jesus möchte zu dir heute sagen, ich passe und ich werde dir das geben, was passt. Weil ich weiß aus meiner eigenen Zeit, ich habe immer das Gefühl gehabt, Jesus, wenn ich mit Jesus will leben, dann gibt er mir Sachen, die nicht passen. Und das ist meine tiefste Überzeugung geworden. Er gibt nur Sachen, die passen. Es fühlt sich manchmal im ersten Moment nicht so an. Es ist wie beim Zahnarzt. Im ersten Moment hat man das Gefühl, es passt nicht. Aber es wird passen. Alle Befehle von Gott, alle Gebote von Gott, sind eigentlich keine Befehle, sondern Befreiungen. Er will uns etwas mega Gutes geben. Er will uns das geben, was zu uns passt. Und er sagt, es bleiben Lasten in deinem Leben. Aber sie werden plötzlich leicht. Das ist das, was Jesus sagt. Und das ist das Geheimnis vom Leben mit Gott. Weil wenn man mit Gott lebt, dann heisst es manchmal das Wüstenprinzip. Das heisst manchmal zurückgehen und zu anderen Sachen liegen zu lassen. Lasten, die man sonst hat, wo man findet, ich muss doch das noch erledigen oder jenes oder ich muss dem Anspruch noch gerecht werden. Ich soll das noch. Und dann plötzlich sagen, nein, ich gehe jetzt zu Jesus. Dann sagt Jesus, die Last wird leicht. Sie wird vielleicht nicht erledigt. Das heißt nicht, meine Last ist dann erledigt, sondern deine Last wird dann leicht. Er sagt, mach Pause bei mir und lass vielleicht mal etwas unerledigt. Es bleibt vielleicht unerledigt, aber es wird leicht. Du kannst es vielleicht nicht zu Ende machen. Aber das Wichtigste ist Ruhe bei mir. Weil das ist das, was Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott. Und alles andere wird euch geschenkt. Trachtet zuerst noch, mal Zeit haben mit Gott. Vielleicht etwas liegen zu lassen. In die Ruhe zu kommen. Mal sagen, nein, den Termin muss ich jetzt nicht machen. Und einfach zu unterbrechen und sagen, jetzt gehe ich zu Jesus. Die Last wird leicht, sie wird vielleicht nicht erledigt. Aber das ist das, was Jesus sagt. Ist ein Pastor zu einem Psychologen gegangen, weil er einem Psychologen gesagt hat, ich check es nicht. Wieso haben wir, und da hat er auch von sich selber geredet, wieso haben wir Menschen so fest damit Mühe, die Zeit mit Gott zu haben, obwohl wir es eigentlich alle verstehen? Oder wir wissen eigentlich, es ist gut, Zeit zu haben mit Jesus, es ist auch gut in der Bibel zu haben. Aber am meisten Mühe hat man im Christenleben, und das rede ich auch von mir, hat man mit Zeit mit Gott zu haben, in die Stille zu gehen. Das ist der Kampf Tag aus, Tag ein. Ich weiß schon, es gibt noch den Teufel, oder? Der hat keine Freude daran. Aber es ist einfach so. Und der Pastor hat den Psychologen gefragt, wieso ist das so? Und da hat der Psychologe einfach gelacht. Und fragt er, warum lachst du denn? Da hat der Psychologe gesagt, es war eigentlich Christ, weil sie das einfach nicht können. Weil ihr Bild von ihrem Leben beruht auf Leistung. Und ich muss das und jenes erledigen und dann bin ich gut. Sie können nicht. Es ist eine Angst, eine Todesangst, dass sie nicht genügen, wenn sie nicht leisten. Und das Prinzip von Jesus, was findest du in der Ruhe bei Jesus? In der Ruhe bei Jesus findest du, ich genüge und Gott liebt mich, auch wenn ich nicht leisten kann. Der Thomas von Aquin, der hat gesagt, wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir. Aber wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Das ist Gottes Mathematik. Ich weiß, ist mathematisch falsch, aber ist theologisch richtig. Wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir. Wenn wir dran sind, unsere Lasten zu machen, alles zu erledigen, alles, dann sind wir einfach damit beschäftigt. Aber wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Tracht zuerst nach Jesus in deinem Leben. Und Gott wird dir alles geben, was du wünschst. Psalm 25. Tracht zuerst nach Gott und er wird dir alles geben, was du dir wünschst. Komm zu Jesus. Sag es auf, mach. Vielleicht hockst du in diesem Gottesdienst und sagst, ich kann es, ja. Und mir geht es nicht darum, dich in deiner Christlichkeit heute Morgen zu bestätigen, sondern dich in die Nachfolge von Jesus zu rufen. Der Gottesdienst ist nicht da, dir zu sagen, dass du Christ bist. Sondern der Gottesdienst ist da, dich zu ermutigen, in die Nachfolge zu gehen. Zu sagen, oh ja, auf, los, ich will es. Ich möchte aufhören, mit einem Mann. Er selber hat nur 50 Jahre gelebt. Der Dawson Trotman, 1906 bis 1956. Er hat eine Jüngerschaftsschule gegründet, eine evangelistische Jüngerschaftsschule. Er wollte Menschen zu Jesus bringen und er ist schon mit 50 gestorben. Und zwar war er auf einem Ausflug und dort sind sie in den Sturm gekommen, ins wilde Wasser in ihrem Bötli und ein junges Mädchen ist rausgefallen. Und er ist rausgesprungen und hat das Mädchen gerettet, ist aber selber damit ums Leben gekommen. Und Billy Graham hat die Abdankung von Dawson Trotman gehabt. Und in dieser Abdankung hat Billy Graham gesagt, Dawson Trotman ist so gestorben, wie er gelebt hat, indem er andere umgehabt hat. Wie er das Mädchen umgehabt hat aus dem Wasser, das selber nicht können schwimmen und daran ertrunken ist. So hat er gelebt. Er hat andere Menschen wollen umheben. Sie hochhalten. Und die Frage ist, woher hat der Dawson Trotman die Kraft gehabt, die Energie, das zu machen, die Lasten zu tragen in seinem Leben? Und ich glaube, weil er in einer Ruhe war. Und ich möchte ein Zitat lesen, wo er wo er gesagt hat, Gott ja, kann, eben, ist ja auch ein Fehler, Gott kann mehr machen durch einen Menschen, der 100% mit ihm lebt, als mit 100 Menschen, die es nur zu 90% sind. Gott kann mehr machen durch einen Menschen, der 100% mit ihm lebt, als mit 100 Menschen, die es nur zu 90% sind. Und darf ich es übersetzen, das Zitat? Ich glaube Folgendes: Gott kann mit dir mehr machen, wenn du Pause machst, wenn du in die Wüste gehst, als wenn du 100% schaffst. Das ist das Prinzip von Gott. Er will mehr geben, wenn du weniger machst. Er will schaffen, wenn du betest. Und er möchte dir das geben, was dir passt. Ich lade dich hier heute Morgen, vielleicht sage ich, ja, ich mache das Wüstenprinzip. Und vielleicht sagst du, die Fragen am Anfang möchte ich auch nochmal aufnehmen. Sie werden jetzt dann beim Ausgang stehen, am Schluss vom Gottesdienst. Ich habe noch viel mehr Fragen drauf. Und wo du dich kannst fragen, trifft das eher zu auf mich oder eher nicht? Weil ich glaube, wenn du die Ruhe hast bei Jesus, dann wirst du lernen können, mit diesen Fragen umzugehen und daran können zu wachsen und zu merken, wo vielleicht etwas dran ist in deinem Leben. Vielleicht nimmst du das Zettel mit für deine Wüste jetzt in dieser Woche. Vielleicht nimmst du einfach dein Smartphone mit und ein Worship-Song, ein Lobpreislied oder irgendeine CD oder die Bibel oder das Buch. Aber ich lade dich ein für das Prinzip. Und vielleicht Jesus auch einen Wunsch sagen von deinem Herz. Und sagen, das wünsche ich mir. Und Jesus hat versprochen, die Last passt zu mir. Und Psalm 25, du wirst mir geben, was ich mir wünsche. Weil Jesus sagt, ich bin nicht einfach ein Lehrer, sondern ich bin Gott. Und wenn Jesus recht gehabt hat, dann ist es das Beste, wohin du kannst gehen. Und dort wirst du Ruhe finden. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du unser Leben kennst. Du kennst den Trott von unserem Leben. Du kennst unsere Lasten. Und du sagst uns, und ich proklamiere das, du sagst zu mir, du sagst zu uns, du bist genug. Du musst nicht kommen und zuerst etwas leisten. Du musst nicht kommen und das erledigen. Du musst nicht kommen und zahlen. Sondern komm einfach und ich gebe dir. Ich gebe dir, was für dein Leben passt. Ich möchte das dir zusprechen, wenn du jetzt mitbetest und in deinem Leben sagst, ich habe das nicht so erlebt bis jetzt. Das ist eine Verheißung von Gott heute Morgen an dich. Ich gebe dir, sagt Gott, sagt Jesus, das, was zu dir passt. Jesus, ich möchte das erleben in dieser Woche. Auf ganz besondere Art und Weise zu merken, das passt, das stimmt. Es ist richtig. Und es ist gut, mit dir unterwegs zu sein. Und du bist mehr als einfach ein guter, weiser Ratschlager. So Pause machen, oder? Das hört man heute überall. Man muss Pause machen, sonst hat man noch ein Burnout. Du bist mehr als das. Du willst uns etwas in die Seele legen, in unser Leben, das bis in die Ewigkeit reicht. Nicht einfach nur bis aufs Sterbebett. Und das brauchen wir, Jesus. Jesus, etwas, das hebt für alle Ewigkeit, nicht wo aufhört. Nicht etwas nur als Krücken für unser Leben. Nicht nur als Medikament, nicht nur als Beruhigungsstellung. Sondern etwas, das verhebt. Jesus, ich bete dich an. Ich möchte immer mehr von dir. Immer mehr von dir, Jesus. Amen.